Fleiß ist, wenn man akribisch, fleißig, emsig, kleine Sachen, die man ohne Zweifel tun kann, tut. Ich bewundere Leute, die das gut können und die das auch gerne machen, die stundenlang stricken, die stundenlang Sachen machen, wo ich mich selbst, also die mir wirklich schwerfallen. Also ich gehöre leider nicht dazu. Und ja, bei mir reicht der angeborene Fleiß, sage ich mal, gerade dazu, dass ich morgens und abends die Zähne putze. Und selbst da mache ich meist noch was nebenbei, weil ich ein paar Dehnübungen oder so, weil es mir wirklich schwierig fällt. Das ist eine enorme Überwindung. Als Kind hatte ich oft den Spruch gehört, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Was das bedeutet, war mir nicht wirklich klar. Wahrscheinlich waren die Meister so schlau, dass sie nicht ohne Fallschirme aus dem Flugzeug gesprungen sind. Also ich konnte mir nichts darunter vorstellen. Und in meiner Schulzeit, also in der Grundschule, war mein schlechtestes Fach Schönschrift. Also wenn man, also die Gabe, dass man die Buchstaben so elegant in die Linien schmiegt, dass es schön aussieht. Meine Lehrerin konnte das super und auch viele andere Mitschüler, sah richtig gut aus, aber ich tat mir da so schwer und ja. Zu Hause hatte ich später Aufgaben wie Rasenmähen. Ja. Also wir hatten einen großen Garten mit viel Rasen, also ein paar hundert Quadratmeter Rasen. Und wenn man den normal gemäht hat, also immer die Linien entlang fahren und so weiter, das hat über eine Stunde gedauert. Und um das für mich erträglich zu machen, musste ich mir dann eine Challenge setzen. Also ich bin also in den Schuppen gerannt, habe diesen Benzinrasen mit geholt, habe ihn angeschmissen, Vollgas und bin über diesen Rasen gerannt. Ja, also wirklich gerannt, um diese Zeit, also diese Arbeit durchzubringen. Ja. Also ich weiß nicht, wie es euch geht mit solchen Sachen. Aber mir fällt es richtig schwer. Ja, durch die Schulzeit bin ich da so gerade noch durchgekommen. Im Studium ging das nicht mehr. Und mal, also auch eine Jüngerin gesagt, also wenn man es im Leben zu was bringen will, also richtig gut sein will, was, ob jetzt Arbeit, also Beruf, ob in der Freizeit, Sport, Musik, da reicht Talent und Intelligenz nicht aus. Also das ist meine klare Erfahrung und wurde auch intensiv untersucht. Was dazu notwendig ist, ist Zielstrebigkeit und Fleiß. Üben, üben, üben. Also wenn ein Geiger und auch die kleinen Dinge, ja, also wenn zum Beispiel ein Geiger übt, dann übt er ganz viel seiner Zeit, tausende von Stunden übt er die Haltung, die Bogenführung, um eben so einen guten Ton dann rauszukriegen. Und nicht anders habe ich lernen müssen, ist es auch im Christsein. Also mir hat da geholfen, als junger Student hatte ich, da war ich in der christlichen WG, da gab es so eine Box für Sachen zum Mitnehmen. Und da lag eine Kassette drin. Kennt ihr noch Kassetten? Also sagt es euch noch was? Da ist so ein Band drin, ja, Magnetband, geniale Erfindung. Da wird über Magnet, wird da das Band magnetisiert. Und wenn man das dann über den Tonabnehmer führt, dann kommen die Töne wieder raus. Eine geniale Erfindung. Und wenn man die Kassette dann 20, 30, 40 Mal angehört hat, irgendwann verheddert sich dann mal das Band und es kommt raus und man musste dann wieder von Hand. Also manche kennen es noch, heute leider völlig nutzlos, braucht keiner mehr. Aber die Erkenntnis, die auf dieser Kassette war, die brauchen wir heute noch. Und genau darauf will ich auch aufbauen. Also die Predigt war von Wolfhard Magis. Und ich mache hier mal eine Ausnahme, dass ich hier die Grundaussagen und die Bibelstellen übernehme und mit eingebaut habe. Also ich werde zuerst auf den Hebräerbrief eingehen. Der Zusammenhang zwischen Fleiß und Ruhe ist da beschrieben, Hebräer 4. Dann werde ich ein paar brillante, aber auch total provozierende Aussagen zu Faulheit aus den Sprüchen aufnehmen. Und zum Schluss, quasi als Bonus für Leute für mich, wie mich, die das schwierig ist, Routinen oder Gewohnheiten einzuüben, ein paar praktische Tipps, wie man das macht. Fleiß und Ruhe. Im Hebräer 4 geht es um die Ruhe Gottes. Also Gott hat ja die Welt erschaffen in 6 Tagen und am 7. Tag ruhte er von allen seinen Werken. Und von Anfang der Welt hat Gott sich das auch für uns als ausgedacht. Also es ist im Alten Testament auch schon beschrieben, dass wir zur Ruhe kommen, also dass wir geistlich zur Ruhe kommen bei Gott und ruhen von unseren Werken. Wegen Ungehorsam hat er dann das im Zorn nochmal gesagt, das ist widersprochen, aber durch Jesus ist das Tor wieder offen und wir können eingehen in die Ruhe Gottes. Und das heißt ab Vers 9, 9 bis 11, so ist also noch eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht von seinen Werken, wie Gott von den Seinen. Jetzt der entscheidende Vers. So lasst uns nun Fleiß tun, hineinzukommen in diese Ruhe, auf dass nicht jemand zu Fall komme in gleichen Ungehorsam. Und dann kommt die bekannte Stelle, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Also nochmal den entscheidenden Satz. So lasst uns nun Fleiß tun, hineinzukommen in diese Ruhe, auf dass nicht jemand zu Fall komme im gleichen Ungehorsam. Ich habe hier bewusst die alte Luther-Übersetzung gewählt, weil mir aufgefallen ist, dass in vielen neuen Übersetzungen wird es übersetzt mit so lasst uns bemüht sein. Also auch die neue Luther-Übersetzung übersetzt es so. Ich halte die Übersetzung für sehr unglücklich. Ja. Bemüht sein, also ich weiß nicht, wenn im Arbeitszeugnis steht, er war stets bemüht, ja, dann ist das quasi ein Ausdruck, das war eine völlige Niete, völlig unproduktiv. Also das ist damit nicht gemeint. Ich habe mir auch den hebräischen Begriff mir angeschaut. Da steht drin, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Spodatz heißt übersetzt, eifrig bemüht, ja, fleißig, mit Ernsthaftigkeit sich abmühen. Also die und hat auch noch eine Übersetzung als eilig, also schnell. Man fängt sofort an. Ja, man fängt sofort an, ist eifrig bemüht, also eifrig, fleißig und mit Ernsthaftigkeit dabei. Also genau die Eigenschaft, die man braucht, um ein Meister seines Fachs zu werden. Also wenn wir im Geistlichen fleißig sind in diesem Sinne, werden wir zu Meistern des Christseins sozusagen. Ja, wir folgen Gott nach, wir folgen Jesus nach und werden ihm immer ähnlicher. Zwei Beispiele dazu. Das eine, Essen. Ja. Essen ist eine Sache, die kann jeder. Also jeder, ja. Babys kommen auf, selbst Babys, ja, kommen auf die Welt, können quasi nichts, sind völlig hilflos, aber was sie können ist essen. Ja, sie nuckeln an der Brust und machen das ganz fleißig, emsig, manchmal bis zur Erschöpfung und schlafen dann direkt ein. Also das ist Fleiß, ja, etwas machen, was man kann. Und geistlich, auch wenn wir geistlich gesund sein wollen und wachsen wollen, dann müssen wir geistliche Nahrung zu uns nehmen. Am besten täglich, ja, so wie in Manna in der Wüste. Das war auch ein Bild dafür, ja. Täglich haben die das Manna gesammelt, am nächsten Tag war es nicht mehr genießbar, um dieses zu symbolisieren. Ja, wir brauchen täglich geistige Nahrung, geistliche Nahrung. Und die geistliche Nahrung ist das Wort Gottes. Also wenn wir merken, also in meinem Christsein geht es nicht so voran, dann hängt es nicht daran, dass Gott nicht segnet. Da hat er seine feste Zusage gegeben. Es hängt auch nicht daran, dass der Heilige Geist nicht da ist. Der steht bereit. Es hängt eigentlich fast immer daran, dass wir die kleinen Aufgaben, die Gott uns gibt, dass wir diese nicht tun. Noch ein zweites Beispiel, vergeben. Auch vergeben muss man einüben und fleißig tun. Wie oft hat Jesus gesagt, dass wir vergeben sollen, wenn jemand immer wieder sich an uns schuldig macht? Weiß es jemand? 70 Mal. Das ist ganz schön viel. Und das Interessante ist, wenn ich die ersten 70 Mal vergeben habe und dann nochmal 70 Mal vergeben habe und nochmal, dann hat das Auswirkungen. Das hat Auswirkungen auf mich und mein Herz. Also mein Herz wird weicher, ich werde barmherziger, ich werde quasi ein Meister im Vergeben. Ich werde Gott ähnlicher. Zu den Sprüchen und der Faulheit. Das ist aus meiner Sicht wirklich eine brillante Analyse, die der Salomo gemacht hat zur Faulheit. Und die ist auch nicht sofort ersichtlich. Aber ja, und sie ist auch provozierend. Fangen wir mit Sprüche 6, Vers 6, folgende. Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege an und werde weise. Wenn sie auch keinen Fürsten noch Hauptmann noch Herrn hat, so bereitet sie doch ihr Brot im Sommer, sammelt ihre Speise der Ernte. Wie lange liegst du, Fauler? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ja, schlafe noch ein wenig, schlummere ein wenig, schlage die Hände ineinander ein wenig, dass du schläfst. So wird dich die Armut übereilen, wie ein Räuber und Mangel wie ein gewappneter Mann. Schlafe noch ein wenig, schlummere noch ein wenig, schlage die Hände ineinander ein wenig, dass du schläfst. So wird dich die Armut übereilen wie ein Räuber und Mangel wie ein gewappneter Mann. Faulheit beraubt. Beraubt uns finanziell, seelisch und auch geistlich. Und der Faule verliert sogar das, was qua seiner Faulheit ja man ihm eigentlich zuträglich hat. Er verliert sogar seine Ruhe. Faule Leute sind letztlich unruhige Leute. Also sie kommen nicht in die Ruhe rein. Also in der Arbeit, im Arbeitsbereich sind es oft Leute, die total hektisch sind, die viel klagen, viel reden und am Ende aber produktiv wenig tun. Zum nächsten Spruch, ja. Also Sprüche 15, 19. Der Weg des Faulen ist wie eine Dornenhecke, aber der Weg des Aufrechten ist wohlgebahnt. Also wenn ich das mal plastisch vorstelle, der Weg des Faulen ist eine Dornenhecke. Also wenn ich da entlang gehe, durch die Dornenhecke, da komme ich nicht unbeschadet durch. Das hinterlässt Schrammen, das ist auch kein schönes Laufen. Jetzt wird's interessant. Ich habe euch da auch was mitgebracht. Sprüche 26, 15. Der Faule steckt seine Hand in die Schüssel, ja, und es wird ihm sauer, dass er sie zum Munde bringe. Der Faule steckt seine Hand in die Schüssel und es wird ihm sauer, dass er sie zum Munde bringe. Also der Faule hat Hunger, er weiß, wo das Essen ist. Er ist quasi schon direkt an der Quelle, aber dann übermannt ihn die Faulheit und er schafft es nicht, das Essen zu nehmen und reinzubeißen. Das ist ein krasses Bild und eigentlich total absurd, aber es trifft. Es trifft uns auch im Geistlichen ist es möglich. Ich kann regelmäßig in Gottesdienst gehen. Ich kann regelmäßig mit Christen zusammen sein und trotzdem die geistliche Nahrung nicht aufnehmen. Ich bin quasi mittendrin, bin an der Quelle, hab meine Bibel vielleicht am Nachttisch liegen und schaffe es nicht, aufgrund meiner Faulheit die Sachen aufzunehmen, zu verdauen und zu tun. Sprüche 26, Vers 14. Ein Fauler wendet sich im Bett wie die Tür in der Angel. Ein Fauler wendet sich im Bett wie die Tür in der Angel. Hin und her und hin und her. Und es geht nichts voran. Also ich hänge also fest . Also wenn mein Christsein monoton geworden ist und sie nichts tut, dann kann das daran hängen, dass ich oder du faul bist. Eine harte Aussage. Die kleinen Dinge, die Gott uns sagt, nicht tun. Es wird noch interessanter. Sprüche 26, Vers 13. Der Faule spricht, es ist ein junger Löwe auf dem Wege, ein Löwe in den Gassen. Oder in Sprüche 22, 13. Der Faule spricht, es ist ein Löwe draußen, ich könnte getötet werden auf der Gasse. Faulheit führt auch zu Angst, Erwartungsangst. Also der Faule geht nicht raus, er fängt nicht an mit dem, was er eigentlich tun will oder tun sollte, weil er Angst hat. Und das verstärkt wieder die Faulheit. Also die Faulheit ist sozusagen selbstverstärkend. Nun stellt sich die Frage, wenn Faulheit so schädlich ist, ja, man holt sich Schrammen wie auf einer Dornenhecke, man kann Angst bekommen, man wird arm, man wird beraubt, stellt sich die Frage, woran liegt es? Woran liegt das, dass ich trotzdem es nicht schaffe, die kleinen Dinge zu tun? Da kommt Salomo in den Sprüchen zu einer Erkenntnis, die schockierend ist. Sprüche 26, Vers 12. Wenn du einen siehst, der sich... Nee, stimmt gar nicht. Sprüche 26, Vers 16. Ein Fauler dünkt sich weiser als sieben, die verständig sind, zu antworten. Ein Fauler dünkt sich weiser als sieben, die da wissen, verständig zu antworten. Faulheit ist also letztlich Arroganz, Stolz. Also die letztliche Ursache von Faulheit ist Stolz. Ich bin viel schlauer als die anderen. Ich muss mich ja nicht abmühen. Ich bin grenzenlos überlegen, habe einen überlegenen Lebensstil. Ich muss nicht morgens aufstehen und in der Bibel lesen. Ich weiß es besser. Ich muss nicht darüber nachdenken, was die Bibel sagt und mir Gedanken machen, wie ich das umsetzen kann. Das ist ja auch gar nicht nötig. Das Evangelium ist doch viel freier. Muss ich wirklich stumpfsinnig die kleinen Dinge tun? Muss ich beten, Bibel lesen, mich ernähren? Muss ich ständig Leuten vergeben? Das ist doch total anstrengend. Da kommen wir auch gleich zur Therapie. Also wenn ich mich angesprochen fühle, was kann ich dann machen? Den Stolz natürlich bekennen und demütig sein. Also der Stolz ist leider sehr hartnäckig. Also weiß es aus eigener Erfahrung. Und da muss man wirklich hart sein. Das Bekennen, offen bekennen und Demut üben. Aber es lohnt sich. Jesus sagt dazu, meine Last ist leicht. Kommt her und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig. Also Jesus war sich nicht so schade. Und wenn wir im geistlichen Leben weiterkommen wollen, wenn wir im Christsein weiterkommen wollen, dann müssen wir uns ernähren. Wir müssen das geistliche Brot, wir müssen in die Schüssel greifen und das geistliche Brot essen. Am besten täglich. Ich weiß selber, wie schwer das ist und darum gebe ich noch ein paar Tipps, die aus meiner Erfahrung wirklich hilfreich sind. Die hat der Motivationsexperte James Clear, falls jemand den kennt, aus seiner Erfahrung so aufgestellt. Vier Schritte. Erstens, konkret festlegen. Also wenn du dich angesprochen fühlst, könnte man zum Beispiel sagen, gut, ich lege mich fest. Ich will täglich in der Bibel lesen. Die Erfahrung ist nur, wenn man hier rausgeht und nach so einer Predigt kommt und ich nehme es mir vor, dann komme ich nach Hause und passiert nicht viel. Deswegen wichtig, konkret festlegen. Ja? Ich stehe morgens, klein anfangen, 10 Minuten früher auf oder auch nur 5 Minuten und nutze diese 5 Minuten und lese in der Bibel und bete und lass mich von Gott ansprechen. Schon das, ja, das empfiehlt der James Clear auch, klein anfangen, 1% Veränderung und nochmal 1% Veränderung und nochmal 1% Veränderung. Das Leben ist leider nicht so, wie wir das oft wünschen. Ja? Da kommt die eine Lösung, die eine Maßnahme und dann geht es mir besser. Das Leben besteht aus kleinen Schritten. Und diese kleinen Schritte sollen zur Gewohnheit werden. Und wenn sie zur Gewohnheit werden, dann entfalten sie auch die Wirkung. Der zweite Schritt ist Wunsch, Verlangen. Ja? Also du musst ein Verlangen erzeugen, das zu tun. Verlangen, interessanterweise, kommt oft, oder Lust oder Verlangen, kommt oft durch Sehen, ja, oder Riechen oder Schmecken. Also wenn wir zum Beispiel wenn du vorhast, ich will mehr Obst essen. Die einfachste Maßnahme, die dir dabei hilft, ist eine schön dekorierte Obstschale mitten auf den Tisch, sodass ich jedes Mal, wenn ich hier vorbeilaufe, das sehe, wow, da ist Obst und das erzeugt Verlangen. Meine Frau, also Christine, hat das vor ein paar Wochen auch mit der Bibel gemacht. Wir haben einen kleinen Schreibtisch im Flur, an dem man ständig vorbeigeht, ja, vom Schlafzimmer ins Bad, von Wohnzimmer in die Küche. Immer kommt man an diesem Schreibtisch vorbei. Und da stand bisher ein Computer, der ist jetzt weg. Und jetzt hat sie dort unsere Bibeln drapiert und die Stillzeitbücher. Es hilft. Man kommt vorbei und sieht's und er hat gleich einen Anlass. Dritte ist tun. Und da zählt Quantität vor Qualität. Schraub die Erwartung nicht zu hoch. Wenn du in der Bibel liest, oh, ich brauche jetzt die Riesenerkenntnis und dann kommt die Riesenerkenntnis nicht und ich bin frustriert. Das sind die kleinen Sachen, die entscheidend sind. Der eine Gedanke, die eine Ermutigung. Ja. Das Tun. Und in dem Tun lernen wir. Also wenn ich auf das Bild vom Meister zurückkomme, kein Meister fällt vom Himmel. Der hat es sich erarbeitet. Und das zählt, das gilt genauso auch im geistlichen Bereich. Also tun, jeden Tag. Und wenn es mal nicht geklappt hat, dann auf jeden Fall am nächsten Tag dranbleiben. Ist nicht schlimm, wenn mal es nicht klappt, aber dranbleiben. Und der vierte Schritt, und der ist sehr wichtig, sich dran freuen. Am besten total abfeiern, wie man heute sagt. Also freu dich dran, dass du eine Zeit hattest mit Gott. Freu dich dran an den einen kleinen Gedanken, die eine kleine Erkenntnis. Freu dich dran. Denkt vielleicht auch an den, wenn ihr euch erinnert, an den Meister des Glücks, Hans im Glück. Ja, der ist ja auf die Knie gefallen, hat sich übermäßig bedankt für die wunderbaren Sachen, die Gott ihm da geschenkt hat. Und das waren kleine Sachen, kleine Freuden. Also die vier Schritte konkret festlegen, Wunsch, Verlangen erzeugen, es regelmäßig tun. Wie gesagt, klein anfangen. Ach ja, noch ein Tipp noch, und zwar konzentriert euch auf das Anfangen, nicht auf das Ziel. Also konzentriert euch darauf, ich will anfangen. Christine hat das auch, also meine Frau hat das auch geschickt gemacht, die hat sich einen schönen Tisch mit dem Sessel und einer Kerze so vorbereitet und das ist quasi ihr Ziel. Ich komme da hin und fange an. Wenn das 5 Minuten sind, also nicht auf ich will unbedingt eine halbe Stunde und das ist mein Ziel, sondern das Ziel konzentriere dich aufs Anfangen. Und wie gesagt, dann daran freuen, weil das ist wichtig für die Selbstverstärkung. Ich würde noch beten. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du möchtest, dass wir in deine Ruhe kommen und dass wir gesegnet sind und dass wir im Christsein wachsen und dass es uns gut geht. Und ich danke dir auch für die schulungslose Analyse davon in den Sprüchen vom Salomo. Ja, und wenn das jetzt, ja, mich, wenn ich da jetzt Erkenntnis habe, ich bitte dich, dass du uns hilfst, das auch umzusetzen in die Praxis. Herr, wir wollen dich erleben, im Alltag, im Christsein und fleißig die Dinge tun, die du uns sagst, um deine Ruhe einzugehen. Amen.